Hallihallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Drei Viertel der Saison sind absolviert, deswegen haben wir in den heutigen Fahrernoten, die wir jetzt vergeben für den großen Preis von Singapur, eine Spezialität für euch. Nicht nur vergeben wir die Fahrernoten für alle 20 Piloten am Wochenende, wir spielen natürlich auch wieder eine Runde im Kreis Fragen zur Halbzeit. Und die Besonderheit, nach einem Dreiviertel der Saison blicken wir auch auf die Durchschnittspunktewertungen. Wer liegt denn in unserer Tabelle vorn? Wer hat die meisten Punkte, den größten Punktedurchschnitt bei uns abgesandt bisher? Wer liegt am Ende? Wir schauen heute drauf. Sebastian, lass uns einsteigen, oder?
Auf geht's. Ja, und bevor wir einsteigen, kleine Bitte an euch, lasst uns ein Abo und ein Like da, wenn euch gefällt, was wir machen. Zum Beispiel jetzt in den Fahrerwertungen. Wir arbeiten uns wie immer von hinten in der Konstrukteurswertung mit dem letzten Platz bis ganz nach vorne durch. Da hat sich ja im letzten Rennen einiges getan. Und in der Mitte werden wir natürlich wieder im Kreis Fragen spielen. Ein kleines Quiz, bei dem Dave inzwischen in Führung ist, bei dem wir uns immer so ein bisschen gegenseitig Fragen stellen. Ihr dürft natürlich auch gerne mitraten und uns in die Kommentare schreiben, ob ihr es denn gewusst hättet. Meine Fragen sind heute wahrscheinlich ziemlich schwierig, Dave, aber
bin gespannt.
Dann machen wir weiter, wenn es soweit ist. Und wir steigen ein mit, wie könnte es anders sein? Kick sauber, die sind natürlich weiterhin ganz hinten angeordnet in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und das Fahrerduo heißt Zhou Guanyu und Valtteri Bottas. Da ist alles wie gehabt. Der liebe Valtteri Bottas ist ja jetzt heiß im Gespräch, dass er seinen Vertrag verlängert bekommt und dann bei Audi bleiben darf. Das ist ja gerade noch sauber.
Das, der Glückspilz.
Kriegt dann eine eigene Folge, sofern das denn so sein sollte. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Valtteri Bottas ist erstmal in der Quali 19. geworden und im Rennen 16. Sein Kollege Joe 20. in der Quali 15. im Rennen. Und ich bin auf deine Wertung gespannt, Dave.
Meine Wertung ist in diesem Fall relativ simpel. Valtteri Bottas kriegt 6 Punkte, Zhou Guanyu kriegt ebenfalls 6 Punkte. Aus folgenden Gründen: Sauber war verhältnismäßig etwas schneller als in den Rennen zuvor. Dementsprechend ging es im Rennen wenigstens einigermaßen gut für die Jungs. Quali war wieder mal ziemlich durchwachsen, letzte Startreihe. Valtteri Bottas rund eine halbe Sekunde vor Zhou Guanyu. Wieder eine Klatsche für den Chinesen, das ist natürlich bitter. Im Rennen konnte er aber zurückschlagen. Zhou Guanyu am Ende des Rennens 15. Valtteri Bottas in seinem Windschatten 16. Sie haben da ein bisschen zusammengearbeitet am Ende des Tages. Genutzt hat es jetzt relativ wenig. Keine überragende Leistung, aber auch keine Vollkatastrophe. Ich habe es leicht überdurchschnittlich gesehen. Wie gesagt, 6 Punkte hüben, 6 Punkte drüben. Wie siehst du es denn?
Ehrlich, beide kriegen von mir die gleiche Punktzahl, aber einen jeweils mehr als du verkippst. Und zwar beide kriegen von mir 7. Bei Joe hatte ich schon so das Gefühl, dass ich ihm wirklich eine schlechte Bewertung geben muss dieses Wochenende. Denn der war in der Quali tatsächlich eine ganze Ecke hinter Bottas und das ist dann eigentlich nicht mehr wirklich zu entschuldigen. Aber im Rennen hat er sich ganz gut recovered. Liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass Bottas sehr, sehr früh in die Box gekommen ist. Ich erzähle gleich ein bisschen mehr dazu, aber nichtsdestotrotz, er ist weiter vor Bottas gelandet und Bottas selber hat es in der Quali ein bisschen besser gemacht. Naja, sind aber beide in der Quali halt wieder mal in der letzten Startreihe gelandet. Mit dem Auto wahrscheinlich nicht wirklich viel rauszuholen. Sie haben natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass Albon ausgeschieden ist und dass Gasly unter seinen Möglichkeiten geblieben ist und dass natürlich auch Daniel Ricciardo dann hintenrum geturnt ist, unter anderem mit Problemen an der Bremse. Da kommen wir später auch noch dazu. Wer auch Probleme an der Bremse hatte, das war tatsächlich Valtteri Bottas. Der musste relativ früh in die Box gehen. Der hatte überhitzte Vorderbremsen. Insgesamt sind beide aber relativ im Rahmen dessen, was eben das Team ihnen zur Verfügung stellen kann, halbwegs zufrieden, so wie du schon gesagt hast, Dave. Sie haben einen Schritt nach vorne gemacht. Weit von den Punkten entfernt weiterhin, aber ein Hoffnungsschimmer.
Bist du sicher? Ich habe hier gerade noch kurz mal die Reifenstrategien offen. Bottas ist in Runde 33 an die Box gekommen und Zhou eine Runde später, 34.
Ja,
das ist nicht sehr früh.
Ja. Dann habe ich das hier jetzt gerade falsch gesagt tatsächlich. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Sehr früh, ich bin der Zeitwurst. Sehr früh sind die Vorderbremsen überhitzt. So ist es. Danke für den Hinweis.
Das glaube ich schon eher, ja.
Genau. Ja, so war es. Gut, dass du mir Bescheid gegeben hast. Und damit hätten wir das jetzt auch geklärt. Wir springen zum nächsten Team und jetzt muss ich mal nachschauen, das ist tatsächlich Alpine.
Ja.
Ja, durchwachsenes Wochenende. Also Gasly ist auf 18 gelandet in der Quali und nur 17. geworden im Rennen und Ocon hat es besser gemacht in der Quali 15. im Rennen 13. Jetzt bin ich gespannt, was du gibst. Also ich habe einen relativ schlecht, einen ziemlich gut.
Ja, das sind wir uns gar nicht mal so einig diesmal. Ich bin sehr gespannt. Pierre Gasly kriegt von mir 4 Punkte für diese Leistung in Singapur. Esteban Ocon kriegt von mir derer 6. Im Prinzip lagen sie wieder gar nicht so weit auseinander. Pierre Gasly hat es im Quali nicht so gut gemacht, ist in Q1 ausgeschieden, hat insgesamt ein, Wochenende zum Vergessen erlebt. Wie so manches Mal. Er hat auch eine ungewöhnliche Strategie. Er ist auf Medium losgefahren und hat dann auf Soft gewechselt. Als einziger im ganzen Feld hat er das so versucht. Hat nicht geklappt. Ich gehe mal schwer davon aus, dass sein Reifenverschleiß einfach zu hoch war. Da sind ihm sicher die Reifen eingegangen und er ist dann zurückgefallen entsprechend. Gut, immerhin was riskiert, aber insgesamt war es trotzdem ein unterdurchschnittliches Wochenende für den Kollegen. Esteban Ocon war gar nicht so viel besser. Ja, Platz 15 im Quali. Gut, ins Q2 hat er es geschafft, immerhin. Im Rennen 13. Aber wir hatten ja de facto 2 Ausfälle. Und ja, so lala, finde ich. War okay, aber war jetzt nichts Überragendes. Er hat als einer von vielen die Strategie gewählt, auf Medium loszufahren, später auf Hard zu wechseln. Von diesen Menschen, von diesen Piloten, die mit dieser Strategie im Rennen waren, war er aber der langsamste tatsächlich. Deswegen denke, es war die richtige Strategie. Alle anderen hinter ihm haben es anders versucht und sind noch weiter zurückgefallen als er. Aber ja, mit der richtigen Strategie war Esteban Ocon der langsamste. Trotzdem Rang 13 am Ende ganz ordentlich. 6 Punkte von mir dafür, 4 für Pierre Gasly. Und du siehst es anders und ich bin sehr gespannt auf deine Begründung.
Ja, gerne, gerne. Und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt auch der ein oder andere von den Zuschauern gerne in die Kommentarsektion gleich was reinhacken will. Also bei Gasly stimme ich dir zu, 4 Punkte für Gasly und Ocon gebe ich tatsächlich 9 von 10 Punkten. Das klingt doch sehr, sehr viel, ist es auch. Und meine Begründung, da kann ich sogar Ocon selber zitieren. Er hat nämlich gesagt, wir haben das Maximum aus dem gemacht, was wir hatten. Aber ohne große Chancen, die sich vor uns ergaben, konnten wir nicht weiter nach vorne kommen. Und um ehrlich zu sein, wenn ich mir dann so die finale Klassifikation anschaue, dann muss ich ihn tatsächlich beipflichten. Also er ist ja 13. geworden. Wer ist vor ihm gelandet? Yuki Tsunoda mit einem zugegebenermaßen stärkeren Auto und hinten raus auch einer unglaublich guten Pace. Und dann haben wir eigentlich als einzige Autos, die da wirklich noch für den Alpine theoretisch je nach Tages- und Rennform irgendwie erreichbar wären, eigentlich die Williams, beziehungsweise den Williams von Colapinto, von dem wir wissen, dass er eigentlich auf Albon-Niveau fast schon ist. Mit einem gut funktionierenden Williams würde ich tatsächlich behaupten, ist der für den Alpine in dem Zustand nicht wirklich einzuholen. Und dann haben wir noch den Hulk im Haas. Der ist ja galaktisch gefahren, also der kriegt von uns beiden auch eine Riesenwertung später. Und danach haben wir dann halt Aston Martin, Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull. Und muss ich sagen, muss ich Ocon dann schon ein paar Pünktchen mehr geben. Bei Gasly muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, 4 Punkte ist jetzt schon ziemlich harsch. Er hätte sicherlich mit einer anderen Strategie mehr rausholen können. Er hat auch gesagt, der Mangel an Tempo zwang uns dazu, verschiedene Strategien auszuprobieren. Also er hat dann eine komplett andere Gefahr, du hast das vorhin ja auch gesagt, hat einen sehr, sehr langen ersten Stint. Das hat ihn dann wahnsinnig viel Zeit gekostet. Der Undercut ist relativ stark, aber dazu muss man dann halt das Gegenteil von einem langen Stint machen. Und halt, ja, da ist es alles in die Hose gegangen. Das hat ihm nicht geholfen.
Auch da, um dich kurz zu unterbrechen, sorry, auch da ist natürlich die Hoffnung auf den Safety Car immer groß gewesen.
Absolut klar.
Pierre Gasly hat den zweitlängsten Stint, eine Runde kürzer nur als der allerlängste, der war nämlich von Oscar Piastri, 38 Runden ist der gefahren. Pierre Gasly eben 37 auf dem Medium-Reifen, also,
naja, also aber der MF5-Stint da. Kannst so. Du es halt machen, ne? Mit einem McLaren kannst du es machen.
Ja.
Der fährt da mit 60% Zitat Norris. Und ist immer noch schneller als der Verstappen. Und wenn er dann auftritt, dann fährt er eben eine Sekunde pro Runde mindestens weg. Also das ist irre. Das kannst du natürlich mit dem Alpine nicht machen. Aber man muss es natürlich versuchen, vor allem, wenn man eben, so schlecht unterwegs ist wie Alpine oder halt auch die Saubers, die ja auch oft ihre Strategien splitten. Also, so viel dazu. Wir springen zum nächsten Team und das lautet Williams. Da hatten wir ja schon gerade drüber gesprochen. Alex Albon, 11. in der Quali, ausgeschieden dann im Rennen und Franco Colapinto 12. in der Quali und 11. im Rennen. Also der hat dann den Platz sozusagen geerbt von Albon. Was auch nicht wundert, weil Albon ja ausgeschieden ist. Und hier sind wir uns eigentlich relativ einig.
Hier sind wir uns identisch einig. So viel kann man schon mal spoilern. Alex Albon kriegt von mir 5 Punkte für dieses Rennen in Singapur. Franco Colapinto kriegt derer 9. Warum? Das ist unsere Standardentschuldigung dafür, wenn ein Fahrer relativ früh im Rennen ausscheidet und das wahre Potenzial nicht zeigen kann. 5 Punkte, die Durchschnittswertung, die rührt natürlich auch vom Qualifying her. Da hat sich Alex Albon sehr gut qualifiziert, wie man es von ihm kennt, aber nicht überragend. Er war ja auch schon öfter mal im Q3 zu Gast. In Singapur relativ knapp nicht. War eine sehr gute Leistung. Im Rennen wissen wir aber nicht, zu was es gereicht hätte. Deswegen vergeben wir an dieser Stelle entsprechend die Durchschnittswertung von 5 Punkten. Franco Colapinto hingegen war hervorragend unterwegs. Über seinen großartigen und frechen Start haben wir in den Highlights schon ausführlich gesprochen. Wenn ihr die übrigens noch nicht geguckt habt, Sebastian verlinkt euch das hier irgendwo auf YouTube. Schaut da mal rein. Wenn ihr den Podcast hört, müsst ihr 2 Folgen zurück. Da sprechen wir in den Highlights zu Singapur ausführlich über den Superstart von Franco Colapinto und viele, viele andere Themen. Lohnt sich auf jeden Fall. Warum er keine 10 kriegt? Er hat keine Punkte geholt, war am Ende 1,5, 2 Sekunden an den Punkten vorbei, meine ich. Sehr, sehr nah dran auf jeden Fall. Konnte da aber auch nichts reißen. Im Qualifying ins Q2 sehr solide, sauknapp hinter Teamleader Alex Albon. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Leistung. Nichts komplett Überragendes, deswegen gibt es keine 10, aber ja, drittes Rennen und zum dritten Mal hat der Kollege richtig, richtig abgeliefert. Ich glaube, weniger als 8 Punkte hat er bei uns auch noch nicht bekommen. Müsst ihr jetzt mal nachschauen. Schlägt sich sehr wacker, wenn das so weitergeht, dann ist er auf jeden Fall einer der heißesten Anwärter auf vordere Plätze in unserer Jahresendwertung.
Ja.
Spannend. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir.
Lustig, ja. Ja, und auch da muss ich dir sagen, kann ich dir gar nicht viel hinzufügen. Du hast das eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Colapinto macht wirklich richtig viel Spaß. Ich bin gespannt, ob er dieses Niveau halten kann. Es ist schade, dass er wahrscheinlich nächstes Jahr kein Cockpit bekommen wird, weil einfach alles schon proppenvoll ist. Den würde ich tatsächlich gerne einfach direkt weiterfahren sehen. Der liefert einfach ab. Aber was gebe ich jetzt den beiden? Also eigentlich kann ich es kurz machen, genau das gleiche wie du. 5 für Albon aus den genannten Gründen und 9 für Colapinto. 10 hätte ich ihm gegeben, wenn er Albon nass gemacht hätte. Dadurch, dass der früher ausgeschieden ist, hat er das natürlich so nicht zeigen können. Aber es ist schon cool, wie er ihm da wirklich Druck macht. Und unabhängig davon, dass Sargeant, sein Vorgänger, ja über die kompletten 1,5 Jahre ungefähr, wo er jetzt bei Williams war und fahren durfte, gar kein Land gesehen hat gegen Albon, können wir trotzdem sagen, dass Albon wirklich einer der Fahrer ist, die ins obere Drittel von den Fähigkeiten gehören. Der hat wahnsinnig viel aus einem schlechten Auto rausgeholt. Der Williams wird immer besser. Und Williams macht auch immer mehr Spaß.
Ganz spannend an dieser Stelle. Wir hatten da kürzlich unter einer Episode auf YouTube schon eine ziemlich heiße Diskussion. Ein User war nämlich der Meinung, dass Alex Albon komplett überschätzt wird und eigentlich gar nicht so gut ist. Ist auch eine faire Meinung, kann man haben. Er hat es auch sehr, sehr nachvollziehbar begründet. Solche Diskussionen gibt es ab und zu mal bei unseren Videos. Wenn ihr noch nicht auf YouTube vorbeigeschaut habt, macht das sehr gerne. Das ist natürlich etwas, das findet in dem Podcast leider in der Form nicht statt. Bisschen schade. Aber auf YouTube holen wir das natürlich alles nach und diskutieren eifrig und hitzig mit jedem, der mitmachen möchte.
Und das ist ja auch das Schöne an der Formel 1, so ein bisschen wie Boxen, bevor nicht irgendwie jeder, und der Formel 1 ist natürlich nicht so leicht möglich, gegen jeden gekämpft hat mit den gleichen Mitteln oder mal über eine Saison mal den Fahrer quer verglichen hat, wird man es nie richtig wissen. Und deswegen gibt es ja auch so viele Diskussionen. Ist jetzt Hamilton der Beste aller Zeiten? Das ist Schumacher, das ist Senna. Alles gute Argumente, die man jeweils finden kann. Einig werden wir uns wahrscheinlich nie werden. Außer, dass es einfach Spaß macht, solche Fahrern zuzuschauen. Ob man sie jetzt mag oder nicht, ist dahingestellt. Und damit springen wir zu Haas. Der Hulk ist auf dem Platz 6 gelandet in der Quali. Und im Rennen auf 9, sein Teamkollege Magnussen 14. Er hat ja ein Rennen ausgesetzt und ausgeschieden dann. Kurz vor knapp musste das Auto dann abstellen mit Problemen und Dave darf seine Wertung sagen.
Jo, meine Wertungen sind, die gehen wieder ein bisschen auseinander. Nico Hülkenberg für dieses wirklich großartige Wochenende wieder. Kann es da die Bestwertung von 10 Punkten geben tatsächlich. Kevin Magnussen kriegt von mir 4 Punkte. Warum, erkläre ich euch gleich. Bei Nico Hülkenberg ist es sehr einfach. Er hat wieder ein überragendes Qualifying geliefert, hat sich auf Platz 6 qualifiziert im Haas. Und das nicht zum ersten Mal. Also es ist wirklich wieder mal, ja, ein Traumwochenende gewesen. In Baku sah es nicht so gut aus für Nico Hülkenberg. Die Strecke liegt ihm scheinbar nicht. Aber Singapur war jetzt wieder deutlich besser. Er hat im Rennen dann auch das Beste draus gemacht, denke ich. Standardstrategie gefahren, Medium am Start, harte Reifen. Rund in der Mitte, in Runde 29 hat er gehalten. Völlig normal, und er hat sich sehr, sehr gut verteidigt am Ende des Tages gegen Sergio Perez natürlich, ja. Und Franco Colapinto war auch gar nicht weit weg. Super gemacht auf jeden Fall, 10 von 10 hat er sich verdient. Bei Kevin Magnussen ist es so, er ist zwar ausgeschieden, aber so spät im Rennen, dass man durchaus beurteilen kann, wie er denn unterwegs war. Durchwachsen, ja, meiner Meinung nach. Er war gar nicht so gut auf Kurs. Er ist auf hart losgefahren als einer von, lass mich nicht lügen, 4 Piloten.
Ja.
Das hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Dann hat er auf Medium gewechselt. Und dann in Runde, was haben wir denn hier, 49, ist er auf Softreifen gegangen. Warum auch immer, man dachte offenbar, dass der Medium nicht durchhalten würde bis zum Ende. Hat dann Softreifen aufgezogen, hatte die schnellste Runde inne zu diesem Zeitpunkt. Und dann ist ihm der Reifen kaputt gegangen. Ich glaube, er ist auch irgendwo hängen geblieben, bisschen die Mauer geküsst hier und da. Das passiert schnell in Singapur, und musste das Auto dann in der Folge abstellen. Nachdem er nicht ganz so wirklich überzeugend unterwegs war, erlaube ich mir mal, ihm einen Punkt weniger zu geben, als es normalerweise bekommen würde, wenn er ausfällt. 4 Punkte für Magnussen, 10 Punkte für Hülkenberg. Du bist fast meiner Meinung.
Ja, im Halt gebe ich natürlich auch 10, Magnussen 5, aber tatsächlich nicht, weil er ausgeschieden ist und das die Default-Wertung ist, sondern weil ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass er dies verdient hat. Und ich erkläre jetzt auch, warum, und zwar, und natürlich euch auch, liebe Zuschauer und Zuhörer. kommen wir erstmal zu Hülkenberg. Also der hat es wirklich grandios gemacht, wie du schon gesagt hast, Dave. Spitzenqualifying, und dann eben, ja, musste er zwar 3 Plätze federn lassen, von 6 auf 9, aber dann schauen wir uns mal an. Also er hat sogar am Start noch einen Platz gut gemacht, ist an Piastri vorbeigegangen, der hat ihn dann auch schnell wieder kassiert. Musste dann Alonso ziehen lassen, der ein formidables Rennen auch gefahren ist und auch eine super Quali. Und dann haben die 2 Ferrari ihn halt kassiert. Was willst du da machen? Ne? Also das ist schwierig. Aber er hat zum Beispiel Perez hinter sich gelassen und hat in seinem kompletten ersten Stint dann auch eigentlich außer gegen Piastri dann keinen Platz mehr verloren, was eine unglaubliche Leistung war. Also der hat sich seine 10 von 10 aus meiner Sicht echt verdient. Alles, was mehr dann drin gewesen wäre, wäre dann eher 11 oder 12 von 10 gewesen. Von daher, das ist das. Und Kevin Magnussen, warum kriegt der jetzt seine 5 von 10? Naja, der ist auf harten Reifen, wie du schon richtig gesagt hast, losgefahren. Das haben außer ihm nur die beiden Sauber gemacht und Lance Stroll. Und ansonsten waren alle auf Medium unterwegs, bis auf Hamilton. Der hat vorne, kommen wir später auch noch dazu, ein bisschen gegammelt mit Softs und Danny Ric. Für beide hätte das eigentlich Sinn gemacht. Wir kommen später dazu, ob es das wirklich getan hat. Naja, und es hat sich herausgestellt, dass die harten Reifen wirklich überhaupt nicht gepasst haben an dem Wochenende. Und da war er nicht der Einzige. Auch Lewis Hamilton hat sich dann später beschwert, als der nach seinem ersten Boxenstopp auf Hart gewechselt ist. Der war auch alles andere als zufrieden. Deswegen sage ich mal, klar, war ein guter Gedanke, solange wir möglichst draußen bleiben, vielleicht auf dem Safety Car hoffen und dann hinten raus vielleicht die Soft oder Medium nutzen. Guter Gedanke, hat nicht funktioniert, aber er hat auch, naja, sicherlich einen besseren Job machen können, wenn man es mit dem Hulk vergleicht. Also wenn er sich besser qualifiziert hätte, hätte er dann vielleicht auch eine andere Strategie fahren können und gar nicht auf die harten Reifen setzen müssen. Von daher 5 von 10 finde ich fair. Und wir springen zu den Racing Bulls. Da heißt das Duo natürlich noch. Und wir wissen nicht, ob es in Austin weiterhin so sein wird. Die Chance ist gering, dass dann Danny Ric noch dabei ist. Der ist 16. jetzt geworden in Singapur. War ziemlich enttäuschend für ihn. Und im Rennen dann 18. und damit letzter, weil ja 2 noch ausgeschieden sind hinter ihm. Und Yuki Tsunoda, der ist 8. geworden. Also richtig klasse im Qualifying und 12. dann im Rennen, Dave.
Tja, ach Gott, da wird mein Herz wieder schwer, wenn wir jetzt über Daniel Ric reden müssen. Trotzdem, meine Wertung. Daniel Ricciardo kriegt von mir überschaubare 6 Punkte für seine Leistung. Yuki Tsunoda kriegt auch nicht viel mehr. 7 gebe ich dem Japaner. Für dieses Wochenende in Singapur. Warum? Bei Daniel Ricciardo ist es relativ klar. Sein Wochenende war eigentlich am Samstag schon einigermaßen gelaufen, ja, ausgeschieden in Q1. Wie so oft, da kannst du dann im Rennen nicht viel reißen mit so einem Auto. Er hat dann strategisch hier und da natürlich Dinge versucht. Ja, war als Erster in der Box. Er ist auf Soft losgefahren, Runde 10 dann schon gewechselt auf Medium. Dann hat er wieder auf Soft gewechselt und dann hat er nochmal auf Soft gewechselt, um sich die schnellste Runde zu holen. Sind sich die Gelehrten nicht so ganz einig, ob er die schnellste Runde einfach bekommen hat als Abschiedsgeschenk in seinem letzten Rennen, ob es eine Anweisung war vom großen Red Bull-Team, um Lando Norris die schnellste Runde nicht zu ermöglichen, um da einen Punkt in der WM sozusagen gut zu machen auf den McLaren-Piloten. Man weiß es nicht so recht. Er hat sie auf jeden Fall geholt. Das ist immerhin noch eine versöhnliche Note, ein versöhnlicher Schlusspunkt vermutlich unter die Formel-1-Karriere von Daniel Ricciardo. Noch gibt es keine offizielle Aussage, aber alle Indizien und alles, was man aus dem Fahrerlager mitbekommt, deutet darauf hin. Traurig, ein wirklich unwürdiges Ende eines, beliebten und spektakulären Piloten. Er hat uns sehr viel Freude gemacht in der Formel 1, aber fairerweise, und auch das haben wir oft betont, in den letzten Jahren hat auch er nicht mehr so viel gerissen, zumindest nicht regelmäßig, punktuell hier und da mal, Traurig. 6 Punkte von mir für Daniel Ricciardo an diesem Wochenende. Yuki Tsunoda kriegt 7. Hauptsächlich dafür, weil er sich so gut qualifiziert hat. Ins Q3 eingezogen mit dem gleichen Auto wie Daniel Ricciardo, der im Q1 ausgeschieden ist. Da sieht man mal, was da möglich gewesen wäre vielleicht. Ja. Im Rennen lief es aber nicht so gut für Yuki Tsunoda. Er hat auch eine ungewöhnliche Strategie probiert. Er ist relativ normal auf Medium losgefahren, wie alle anderen, hat dann in Runde 33 aber auf einen gebrauchten Softreifen gewechselt und ist damit bis zum Ende durchgefahren. Der Reifen hat wahrscheinlich auch nicht mehr so dolle gehalten, er ist ihm dann sicher eingebrochen. Entsprechend konnte Yuki Tsunoda auch nicht mehr allzu viel ausrichten nach vorne. Platz 12 hinter dem Neuling Franco Colapinto, muss man natürlich auch dazu sagen, ist okay, mehr aber auch nicht, und entsprechend okay ist auch die Wertung von 7 Punkten, denke ich. Wie siehst du es denn?
Ein bisschen anders. Ich gebe Danny Rick 7 Punkte, also einen Punkt mehr als du, und Yuki Tsunoda tatsächlich 9 Punkte. Erklärung natürlich jetzt sofort. Ich fange mal an mit Yuki Tsunoda tatsächlich. Mit Platz 8 eigentlich das Maximum rausgeholt. Der erinnert mich jetzt auch so langsam wieder an seine Topform. Im Rennen, das Einzige, was ich ihm wirklich vorwerfen kann, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ist, der Start, da hat er nämlich 3 Plätze verloren. Jetzt ist es aber so, dass generell das Team die Saison nicht besonders viele gute Starts hatte, und er ist auf der geraden Seite gewesen. Also er ist von Platz 8 gestartet. Das bedeutet, er war auf der Seite, wo auch deutlich weniger Grip ist. Das hat man auch gesehen. Am Start ist Hamilton an Verstappen fast vorbeigezogen. Da hat er nämlich auch das Vorteil gehabt, plus natürlich die Softreifen. Verstappen war auf Medium. Aber generell, wenn man sich die Starts der letzten Jahre anschaut, wer auf den geraden Zahlen steht, der ist eigentlich immer im Nachteil. Das sind schon gewisse Schulden, die man da hat. Hinten raus hat er es dann aber wirklich gut gemacht danach. Er hat ein solides Rennen gefahren. Sie haben sich dazu entschieden, wie du schon gesagt hast, relativ lang auf Medium zu bleiben oder 33, dann noch Soft. Und dann hat er richtig Gas gegeben, war eigentlich genauso schnell, wir hatten es in der letzten Folge schon gesagt, wie unter anderem die Ferrari und die McLaren und zeitweise auch Verstappen, der immer mal wieder in den 36ern gewesen ist. Die einzigen, die dann am Ende wirklich noch eine Schippe drauflegen konnten, waren dann halt die McLaren und eben Danny Rick auf dem ganz frischen Soft. War so eine starke Leistung, ich gebe ihm dafür 9 von 10, und bei Danny Rick ist es so, der hat die Qualifikation nicht gut gemacht, das muss man ganz klar sagen. Da ist jetzt ein bisschen Danny Rick Sympathiebonus drin. Er ist auf Softreifen gestartet, hat da eine aggressive Strategie gefahren. Er hätte mit einem Safety Car vielleicht auch gut funktionieren können, aber wenn du so weit hinten bist, dirty eher ein Auto, das jetzt auch nicht super duper toll ist. Und wenn du dann halt in einem DRS-Train bist, und das bist du natürlich dann in den meisten Fällen, wenn du von so weit hinten startest, dann geht halt einfach nicht viel. Zu allem Überfluss hat er dann auch noch irgendwelche komischen Trümmerteile in seine Bremsen reinfliegen gehabt, wo dann ein bisschen Probleme noch aufgetaucht sind. Es war absolutes Seuchenwochenende, und das ist natürlich das Letzte, was man sich wünscht, wenn man mutmaßlich sein letztes Formel-1-Rennen fährt. Da möchte man sich anders verabschieden. Hat ja Spaß gesagt von dem Rennen, er würde es gerne aufs Podium schaffen. Klar, sowas ist immer mal möglich in Singapur, wenn alles verrückt läuft. Es ist gegen ihn verrückt gelaufen. Immerhin hat er sich dann noch, egal was man davon halten möchte, die schnellste Runde noch sichern können. Und er wurde zum Fahrer des Tages gewählt. Da hat er dann auch noch im Interview gesagt, dass ihm das was bedeutet hat. Und das finde ich auch immer schön, dass die Formel-1-Fans da wirklich eigentlich ausnahmslos, wenn solche Situationen auftreten, dann den Sympathieträger zum Fahrer des Tages wählen, auch wenn er vielleicht kein gutes Rennen gefahren hat oder nicht zeigen konnte, was er konnte. Finde ich schön und das macht natürlich auch die Formel 1 dann auch wieder zu einem sehr, sehr schönen Ort als Sportliebhaber, gerade wenn es um Rennsport geht, Dave. Und jetzt würde ich sagen, da testen wir doch mal am besten gleich unser Rennsportwissen in einer neuen Episode. Und Dave, du bist in Führung.
Ich bin in Führung.
Leider, muss ich sagen.
17 Rennen. Ja, beim letzten Rennen konnte ich die Führung übernehmen. Es steht 9-8 für mich. Mit Ruhm bekleckert haben wir uns dieses Jahr beide nicht. Beziehungsweise die Fragen waren teilweise wirklich knifflig.
Oh ja.
Ich ändere das jetzt gleich wieder, denn eine neue Wertung kriegen wir jetzt, die nach 18 Rennen, naja, so aussieht, wie sie dann gleich aussieht. Wer soll denn anfangen heute? Soll ich den Anfang machen?
Mach du doch mal. Frag du mich zuerst.
Alles klar. Dann, mein Lieber, ich guck mal eben. Ich habe eine Schätzfrage für dich heute. Das haben wir gar nicht so oft. Ich find's aber charmant. Folgendes. Unser Freund Oscar Piastri hat seine Serie weiter ausgebaut. Er ist nach wie vor der einzige Pilot in dieser Saison, der alle Rennrunden absolviert hat. Ja? Auch in Singapur ist er durchgekommen, ist nicht ausgeschieden, hat keinen Unfall gebaut, keinen Mist gebaut. Hervorragend. Aber... jetzt ist meine Frage, wie viele Runden waren das denn eigentlich? Wie viele gab es denn in dieser Saison bisher? Wie viele hat er denn absolviert? Und wie wir das mit Schätzfragen so machen, ich gewähre dir einen Spielraum von plus minus 50 Runden. Also so genau möchte ich es dann schon wissen. Und ihr zu Hause dürft natürlich gerne mitraten.
So, wisst
ihr,
so
wie viele Rennrunden es gab? Sebastian addiert gerade schon im Kopf. Wir hatten 18 Rennen, das weißt du. Kannst du im Schnitt mal überlegen. Genau.
44 in Spa.
50 plus minus.
So, jetzt lass mich nochmal kurz überlegen. Bin nicht der beste Kopfrechner, aber... ich würde sagen 1000. 1000 Rennrunden. Also, wir gehen von Rennrunden. Wie viel hat er diese Saison absolviert? Und nur reine Rennrunden, also nicht Qualifying.
Sprint. Exakt das.
Zählt auch ein, oder?
Nee, nur Rennrunden.
Ich sag 1000.
Also Rennrunden im Sinne von Grand Prix.
Ich sage einfach 1000.
Das ist gar nicht schlecht, aber das ist leider mehr als 50 Runden weg vom Idealwert. Es gibt entsprechend leider keinen Punkt für dich. Die richtige Antwort ist 1083 Rennrunden.
Oh, da war ich jetzt aber nicht weit weg.
Da warst du nicht weit weg, aber 83 sind leider mehr als 50.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist eine coole Frage.
Das tut mir leid. Kein Punkt für dich.
Ich habe mir jetzt gedacht, so die meisten sind immer so um den Dreh ein bisschen mehr als 60, ein bisschen weniger als 60. Wenn ich jetzt einfach 60 als Mittelwert nehme, vermeintlich, und dann bin ich vielleicht relativ nah dran, was ja eigentlich auch der Fall war, aber warst du jetzt sehr streng mit mir.
Das tut mir leid, aber manchmal muss man auch streng sein. 44 Runden ist, glaube ich, das wenigste in Spa und Monaco
72,
und so haben wir genau 72. Österreich, Brasilien auf den kurzen Strecken sind es relativ viele Runden. Also irgendwo dazwischen spielt sich das Ganze ab. Tut mir leid. Aber ich glaube, du hast auch eine relativ schwere Frage für mich heute.
Ja, das muss ich zum Plus nochmal rausholen. Also ich hab auch eine Schätzfrage und ich glaube, die nehme ich jetzt auch. Wenn du mir eine Schätzfrage gibst, kriegst du auch eine Schätzfrage.
Okay, dann haben wir eine Runde mit Schätzfragen. Hervorragend.
Also in der langen und reichhaltigen Historie der Formel 1 gibt es ja sehr viele Fahrer, die gekommen und gegangen sind. Wir haben es ja dieses Jahr erst mitbekommen.
Oh,
ein junger Sergeant, US-Amerikaner, musste weichen für einen Argentinier. Es sind viele Nationen dabei gewesen. Wir haben zum Beispiel Alex Albon, der offiziell Thailänder ist. Hat ja, glaube ich, englische Staatsbürgerschaft. Beide, glaube ich, aber er geht praktisch als Thailänder. Würde die Hymne gespielt werden, wenn er aus Treppchen oder
er startet unter der Thai-Fahne tatsächlich.
So sieht's aus. Und es gibt alle möglichen, auch teilweise sehr exotischen Länder. Jetzt meine Frage. Wie viele Formel-1-Fahrer gab es denn in der Geschichte der Formel 1 Schätzfrage. Du hast einen Spielraum von, soll ich jetzt auch 50 machen?
Mach gerne auch 50.
Ja. Ja, machen wir mal auch 50. Ist glaube ich, relativ fair, ja.
Okay.
Also was ich dir schon mal sagen kann, weil ich jetzt mit den Nationalitäten so lange rumgemacht habe, es waren 41 verschiedene Nationalitäten. Nationen, tatsächlich, ja.
Tatsächlich ist mir diese Zahl irgendwann mal untergekommen, aber ich habe sie mir natürlich nicht gemerkt. Ich glaube aber zu wissen, dass da eine 7 vorne dran stand. Jetzt ist halt nur die Frage, wie viel. Nachdem ich einen gewissen Spielraum gewährt bekommen habe von dir, was sehr fair ist.
Jetzt bist du aber wirklich, der ist fair, ja.
Ich sag mal 768 Piloten.
Ja, das stimmt nicht, aber ich habe dir leider genügend Spielraum gewährt. Ich muss aber fairerweise sagen, wenn ich dir 10 plus minus gewährt hätte, hättest du es auch richtig gehabt. Es ist sehr schöne Zahl. Es sind tatsächlich Stand Singapur Grand Prix 2024 insgesamt 777 Formel 1 Fahrer, die schon mal in der Formel 1 gefahren sind. Und die Zahl hat mir so gut gefallen, da habe ich mir gedacht, das fragen wir doch mal.
Ja, hervorragend. Ja. Dann habe ich einen Punkt gewonnen.
Ja.
Juble und führe nach 18 Rennen mit 10-8. Na, das passt ja irgendwie auch.
Ja.
Gar nicht schlecht.
Sehr gut.
Super. Liebe Freunde zu Hause, hättet ihr die Fragen gewusst, eine davon, beide vielleicht sogar, hättet ihr besser geschätzt als wir, sagt es uns gerne, schreibt es uns rein. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir heiter weiter, oder?
Ganz genau, und wir sind bei Aston Martin angelangt. Die sind weiterhin Best of the, ja, Worst of the Best sozusagen. Also, die sind auch völlig im luftleeren Raum. Hinter ihnen sind die Racing Bulls, die haben 34 Punkte, Aston Martin hat 82 Punkte und davor Mercedes 309. Also nach vorne sieht es dann eher nicht mehr so realistisch aus. Alonso.
Die Punkte, Freunde, ohne Gewehr. Ich glaube, ich habe sie in unserer Tabelle nicht aktualisiert.
Oh ja, das
kann leider gut sein, dass das, was Sebastian gerade gesagt hat an Punkten, nicht mehr aktuell ist. Aber
ich verlasse mich so sehr auf
Martin und Mercedes mehr.
Ja.
Ja, Dave ist leider auch ein bisschen durch heute. Ihr merkt es vielleicht. Wir sind beide nicht auf dem Zenit unseres Schaffens heute. Trotzdem klemmen wir uns hier das Mikro und produzieren eine schöne Folge für euch.
Ändert ja nichts an der Tatsache, dass Aston Martin trotzdem Fünfter in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist.
Das definitiv, ja.
Und Alonso, der ist Siebter geworden im Rennen und, Entschuldigung, in der Quali und Achter im Rennen. Und Lance Stroll, der steht echt neben sich, kommt gerade wirklich nicht zurecht. Der ist 17. geworden in der Quali und nur 14. im Rennen. Und da ich ja jetzt direkt in der zweiten Hälfte unserer Fahrerwertungen als erstes dran bin, sage ich, Alonso hat seine 10 Punkte redlich verdient. Aston Martin ist sicherlich nicht mehr so eine, ja, Krücke kann man jetzt nicht sagen, aber nicht mehr so wenig konkurrenzfähig wie Anfang der Saison. Aber es ist natürlich jetzt auch kein Auto, mit dem du irgendwie die Top 4 kitzeln kannst. Also hat er aber super gemacht und ist auch super geraced. Quali 7 ist auch ein Top-Ergebnis und dass er das mit den Ferrari, die hinter ihm gestartet sind, nur schwer halten kann. Das war irgendwie auch klar. Ja, und Lance Stroll, der sollte sich so langsam mal wieder zusammenreißen, weil Papa hin oder her, ich glaube, ja klar, Blut ist dicker als Wasser, der wird wahrscheinlich, solange er selber Lust hat, auch da fahren dürfen. Aber so richtig verargumentieren wird man das nicht lange können, wenn er eben sich nicht wieder fängt. Wenn er sich fängt, finde ich, ist er eine solide Nummer 2, solange man jemanden wie Alonso von dem Kaliber als Nummer 1 Fahrer hat. Aber Aston Martin ist halt auch ein Team, das jetzt perspektivisch mit all dem, was sie reinstecken und mit Newey-Dienste geholt haben, natürlich dann tendenziell auch eher einen 1B-Fahrer haben will, neben einem 1A-Fahrer. Wird spannend zu sehen sein, Dave.
Auf jeden Fall mein Wort zum Aston Martin-Sonntag und zum Samstag. Sieht genauso aus wie bei dir. Alonso, 10 von 10 Punkten hat er sich wirklich verdient. Lance Stroll kriegt auch von mir 3 Punkte. Ja, Alonso einmal mehr überragend, er holt wieder raus, was drin ist und hier und da sogar ein bisschen mehr. Tatsächlich hatte ich überlegt, ihm ein Pünktchen abzuziehen, weil er sich hinter Nico Hülkenberg qualifiziert hat, aber ich glaube, das wäre Meckern auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau und im Rennen hat er den Hulk tatsächlich dann auch besiegt und niedergerungen. Also hat er das wieder gerade gerückt. Ich denke, man kann schon sagen, dass insgesamt der Aston Martin noch besser ist als ein Haas. Das spiegelt nicht zuletzt auch die Konstrukteurstabelle wieder. Von daher, das geht schon in Ordnung, so denke ich. Lance Stroll hatte eine gute Phase in der Mitte der Saison irgendwie und hat sich jetzt aber wieder verloren. Es ist wie immer bei ihm diese Achterbahn, was die Leistung angeht. Wenn er Bock hat, ist er ganz gut dabei. Wenn er keinen Bock hat, dann dümpelt er komplett anonym irgendwo im letzten hinteren Drittel darum. Kann man sich nicht erlauben. Ich musste einigermaßen schmunzeln, als ich bei Automotor und Sport gelesen habe. Sehr lesenswert übrigens, wenn ihr das nicht konsumiert, nicht kennt, macht es mal. Dort haben ihm die Kollegen vielleicht nahegelegt, dass ein Leben am Strand vielleicht doch das Bessere für ihn wäre, als in der Formel 1 unterwegs zu sein. Ist natürlich einigermaßen zynisch, aber ja, er kann sich's nicht erlauben. Niemand kann sich's erlauben, in einem so ja, hart umkämpften Umfeld solche Off-Tage zu haben. Kann einmal passieren vielleicht sogar zweimal, aber bei Lance Stroll tritt es mit einer Regelmäßigkeit auf, dass man sich doch wieder Gedanken machen muss. Wirklich, vor ein paar Rennen haben wir noch gesagt, ach cool, jetzt hat er sich gefangen, vielleicht ist er jetzt doch motiviert und hat tatsächlich vereinzelt auch Alonso ein bisschen alt aussehen lassen. Er kann es also grundsätzlich, er ruft es einfach nicht ab und das ist schade. Das belohnen wir in Anführungsstrichen mit 3 Punkten, Alonso 10, weiter mit Mercedes.
Weiter mit Mercedes und da ist Hamilton in Qualifikation auf Platz 3 gekommen und im Rennen auf Platz 6 und Russell auf Platz 4 in sowohl Qualifikation als auch Rennen. Ja, eigentlich relativ ungewöhnlich, dass Russell in einem Rennen dann mal an Hamilton vorbeizieht. Dieses Mal war es soweit.
Mhm.
Ich gebe beiden 8 Punkte. Hamilton hat zwar einige Plätze verloren, aber da ist tatsächlich Mercedes eigentlich dafür verantwortlich, denn die haben ihn vergleichsweise früh reingeholt, haben ihn auf harte Reifen gesetzt, nachdem er auf Soft gefahren ist. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob die Softs, Russell war ja wie gesagt auf Medium unterwegs, genauso lange gehalten hätten. Bis zu dem Zeitpunkt war er auch vor Russell. Aber Hamilton hat sich schon beschwert direkt danach und das deutet schon stark darauf hin, dass der Soft noch eine ganze Weile durchgehalten hätte wahrscheinlich.
Mhm.
Und ich glaube, er hätte ja auch es schaffen können, da die Leute hinter sich zu halten. Er war von der Pace her auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, gab es da jetzt keine großen Indizien aus meiner Sicht, dass er da groß hätte federn lassen müssen. Ich habe es nicht so ganz nachvollziehen können und danach hat er eben ja sich wieder ganz gut nach vorne gearbeitet, am Ende Sechster geworden. War eine okay Leistung und er ja, hat da so ein bisschen eben mit der Teamstrategie zu kämpfen gehabt. George Russell ist deswegen aber auch nicht irgendwie schlechter zu bewerten. Der hat es wirklich gut gemacht, auch hinten raus. Hat sich einige gute Duelle auch geliefert, hat mir sehr gut gefallen. Und man muss auch weiterhin sagen, Mercedes hat halt einfach eine der besten Fahrerpaarungen im ganzen Feld.
Ja,
diese Saison
absolut.
Zumindest noch. Ich bin gespannt auf Andrea Kimi Antonelli, wenn der nächstes Jahr dann kommt, wie der mit Russell harmoniert und vor allem, ob der Russell kitzeln kann oder nicht, weil, was wir jetzt schon mal safe sagen können, Hamilton hat ja diese Saison mehr als oft genug bewiesen, dass er auch auf Podien und auf ja, ganz oben auf Podien stehen kann, genauso wie Russell. Und da kann man relativ safe sagen, das sind zwei der Spitzenfahrer im Feld. Wenn jetzt Antonelli nächstes Jahr reinkommt und da direkt mit Russell mitkämpfen kann, dann ist es schon auch ein Testimonial dafür, wie gut er vielleicht ist. Dave.
Tja, bin mir gar nicht sicher, ob du die Punktzahlen durchgegeben hast. Ich
Beide
hoffe
8,
doch
ja,
mal.
Habe ich am Anfang gesagt, ja.
Falls nicht, gebe ich sie durch. Ich habe nämlich genau die gleiche Wertung vergeben wie du diesmal. 8 Punkte für Hamilton, 8 Punkte für Russell. Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Ich fand es sehr erfrischend, dass Lewis Hamilton mal wieder ein sehr, sehr gutes Quali gezeigt hat. Ich war wirklich überrascht, dass er da auf 3 vorfahren konnte. Aber Singapur ist auch eine seiner Paradestrecken. Also dort hat er schon öfter mal Ungewöhnliches geleistet. Und Fun Fact, er hat sich in seiner gesamten Formel-1-Karriere in Singapur nicht schlechter als Platz 5 qualifiziert. Also war immer in den Top 5. Solange wieder Rennen gefahren werden, solange war Hamilton immer irgendwie vorne mit drin. So auch dieses Jahr. Warum das im Rennen bei ihm nicht lief? Ich habe eine Theorie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es stimmt. Carlos Sainz, das war nämlich einigermaßen verwirrend. Er ist bereits in Runde 13 an die Box gekommen, lag zu diesem Zeitpunkt hinter Lewis Hamilton. Carlos Sainz hatte aber die Medium-Reifen drauf. Also es war ein sehr, 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 sehr früher Stopp. Wir wissen nicht genau, warum das so lief. Ich könnte mir vorstellen, du hast es ja auch angesprochen, dass der Undercut sehr stark war, dass Carlos Sainz da aufgeholt hat und man sich da absichern wollte, dass man dann nicht die Position verliert gegen den Ferrari. Ja. Infolgedessen haben Carlos Sainz und Lewis Hamilton die zwei längsten Stints auf dem harten Reifen gefahren. Die sind ja dann bis zum Ende durchgefahren. Sainz war, wie gesagt, in Runde 13 schon drin, Lewis Hamilton in Runde 17. Und von da aus, ja, mussten beide natürlich enorm mit dem Reifen haushalten, damit er bis zum Ende durchkommt. Auch die zwei haben sicher auf ein Safety Car gehofft, damit sie da noch irgendwie vielleicht profitieren können. Das kam aber nicht, zu unserer aller Überraschung. Das ist meine Theorie auf jeden Fall, warum es bei Lewis Hamilton dann so früh an die Box und entsprechend ja, nach hinten ging, was die Platzierung angeht.
Sainz hat er ja dann auch hinter sich gelassen, also das noch als Zusatzinfo
genau,
direkt.
Sainz genau. Sainz ist hinter Hamilton gelandet, also ja. So gesehen ging die Strategie schon auf.
Ja.
Insgesamt, absolut betrachtet, hat Hamilton trotzdem natürlich Position verloren. In Relation zu seinem sehr guten dritten Startplatz. George Russell hat diesmal keinen Fehler gemacht in Singapur, nicht so wie letztes Jahr. Ist sehr sauber durchgekommen, sehr konstant, hat sich wirklich wieder mal als sehr zuverlässiger und schneller Pilot bewährt, der er in der Regel auch ist, wenn er nicht gerade einen seiner, naja, gar nicht so seltenen ja, kleinen Aussetzer hat.
Ja, hat er auch einen Mini-Ausritt in Singapur gehabt dann im Wochenende.
Im freien Training, ne, dass ich die Nase mal
kaputt gefahren. Nee, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht komplett täusch.
Im Rennen,
bei einem Überholmanöver ist er kurz vor, ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
Puh.
Müsste jetzt nachschauen, dauert wahrscheinlich zu lang.
Ja. Ist auf jeden Fall nicht schief gegangen.
Ja.
Von daher, ja, Even Stevens, wie man so schon sagt, 8 Punkte Hamilton, 8 Punkte Russell, das sagen wir beide gleichermaßen und schauen wir mal, wie wir die Ferrari-Piloten bewerten, oder?
Ja, und zwar, da sieht es folgendermaßen aus, Leclerc 9. in der Quali, 5. im Rennen, Sainz 10. in der Quali, 7. im Rennen, Sainz hat ja sein Auto weggeschmissen gehabt in der Quali und konnte dann nicht reagieren und Leclerc, der hat seine schnellste Runde aberkannt bekommen, beziehungsweise konnte sie nicht zu Ende fahren. Jetzt schaue ich gerade noch, ob ich hier finde, ob Russell, nee, finde ich nicht. Doch, gegen Leclerc war es. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Da war etwas zu optimistisch, musste ihn dann wieder vorbeiziehen lassen. Das war so das Einzige, was man Russell hätte vorwerfen können. Aber zu wenig, dass ich ihm da jetzt 7 Punkte gegeben hätte. Also insofern, das war mir jetzt noch wichtig. Ja, also beide Ferrari da sozusagen mit einem sehr schlechten Qualifying aus ihrer Sicht. Wenigstens sind sie beide in Q3 gekommen. Da ist dann aber das Worst-Case-Szenario dann sozusagen eingetreten. Im Rennen haben sie viele Plätze gut gemacht. Leclerc gebe ich 7, Sainz gebe ich 6. Sainz hat, du hast es auch richtig gesagt, einen sehr frühen Stopp gemacht und das war tatsächlich Risiko, das sie eingehen wollten, um eben den Undercut sich zu holen. Das hat er dann auch nach dem Rennen gesagt. Ja. Insofern ja, kann man verstehen. Ich glaube trotzdem, dass Mercedes sich da lieber nach vorne hätte orientieren sollen, weil ich glaube, wenn Hamilton, ja, war ja zu dem Zeitpunkt auch vor Leclerc und so weiter und so fort, danach dahinter, wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, aber nach dem Rennen ist es immer leichter und man muss auch sagen, an der Boxenmauer, die ist natürlich auch nicht immer perfekt und müssen unter extremem Druck dann Entscheidungen treffen. Da haben wir es auf dem Sofa manchmal sogar ein bisschen leichter.
Auch definitiv.
Wenn wir eigentlich da die schlechteren Entscheidungen per se treffen müssten. Ja, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, außer dass Ferrari sicherlich ums Podium hätte mitkämpfen können, wenn sie da die das Qualifying nicht weggeschmissen hätten. Das ist insgesamt für Ferrari-Fans natürlich eine super Neuigkeit, denn jetzt ist es seit einigen Rennen und auch auf sehr verschiedenen Tracks schon sehr konkurrenzfähig. Bei Monza hat es uns jetzt nicht gewundert, aber seit Monza sind sie wirklich bei der Musik wieder dabei, sowohl in Baku als auch jetzt hier. So ein bisschen erinnern sie insofern an McLaren, als dass sie da halt jetzt auch in Form von Sainz in Baku eine sehr gute Position weggeschmissen haben und jetzt eben auch wieder, weil beide Fahrer in der Quali nicht das Optimum rausholen konnten. Lewis Hamilton wird es wahrscheinlich freuen. Ferrari momentan auf jeden Fall in etwas besserem Aufwärtstrend, als es bei Mercedes der Fall ist, Dave.
Ja, das stimmt, sehr schön. Ich gebe Charles Leclerc 8 Punkte für dieses Wochenende in Singapur. Carlos Sainz kriegt von mir derer 6. Das hat folgende Gründe. Ich kreide Carlos Sainz einfach den Fehler ein bisschen härter an im Qualifying. Er hatte das Auto wirklich auf ganz, ganz merkwürdige Weise verloren. Er war selbst nicht sicher, ob die Reifen kalt waren, ob er irgendeinen Fahrfehler gemacht hat, er ist ja von der Linie gefahren, um, ich glaube, für Oscar Piastri Platz zu machen und hat dann direkt in den scharfen Quali-Modus geschaltet und ist dann direkt irgendwie beim Anfahren der letzten Kurve vor Start-Ziel einfach ganz merkwürdig Rausgerutscht. Hat erst das Heck verloren, gegengelenkt und ist dann rechts abgebogen in die Mauer. Das sah super merkwürdig aus. Also glaube ich jetzt nicht, dass ihm so ein Fahrfehler passiert. Trotzdem irgendwie muss irgendwas vorgefallen sein. Kreide ich ihm an und ich kreide ihm ein Stück weit noch an, dass er nicht ganz so weit nach vorne gekommen ist wie eben Charles Leclerc. Das hast du gerade schon gesagt. Das war natürlich ein Stück weit der sehr riskanten Strategie geschuldet. Kann passieren. War halt kein Chaosrennen in Singapur, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Daher hat sich das Risiko einfach nicht ausgezahlt. Solides Ergebnis, aber nichts Überragendes. Daher 6 Punkte für Sainz, 8 Punkte für Charles Leclerc, weil sein Fehler im Quali ein bisschen kleiner war. Das Team war ein Stück weit mit Schuld. Man hat die Aufwärmrunde nicht so ganz hinbekommen vom Timing her. Seine Vorderreifen waren zu kalt. Das hat er aber nicht als Ausrede gelten lassen. Selbst hat gemeint, kalte Reifen hin oder her. Er darf sich natürlich einfach nicht beim Anfahren der ersten Kurve gleich verbremsen und dann mit allen 4 Rädern über die Linie fahren. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass seine Rundenzeit ihm aberkannt wurde. Daher nur Startplatz 9. Von dort aus hat er aber ein gutes Rennen gezeigt. Hat immerhin noch 4 Positionen aufgeholt, ist 5. geworden am Ende des Tages. Generell, beide Ferrari und Oscar Piastri waren so die einzigen einigermaßen lebendigen Elemente in diesem ansonsten noch ziemlich drögen Rennen. Sergio Perez noch mit Einschränkungen, aber der hatte es deutlich weiterhin noch mit schwächeren Autos zu tun. Insgesamt hat mir schon gefallen, dass die Ferrari-Piloten gezeigt haben, hätten sie den Samstag besser hinbekommen, dann wären sie sicher auch in der Verlosung ums Podium mit dabei gewesen, denke ich. Und dann wäre Max Verstappen vielleicht nicht Zweiter geworden und der Abstand in der WM wäre ein anderer. Aber es ist, wie es ist. Schauen wir mal, was die letzten 6 Rennen noch bringen. Genauso für die Red Bull-Piloten, die für Austin ein großes Update erwarten übrigens. Da sprechen wir natürlich zu gegebener Zeit noch ausführlich drüber. Aber auch McLaren hat noch ein Update im Köcher, ein relativ großes sogar. Das hat Andrea Stella angedroht. Mit anderen Worten, das sind noch die letzten Teams, um die wir uns halt kümmern müssen. Red Bull und dann im Anschluss McLaren.
Ja, Verstappen ist Quali und Rennen jeweils auf Platz 2 gekommen und Perez Quali 13. Rennen 10. Ich gebe Verstappen 10 von 10 Punkten und Perez 5 von 10 Punkten. Verstappen, hat man gemerkt, der hat das Maximum aus dem Auto rausgeholt. Einen Norris in der Form und mit so einem Auto dann zu schlagen, das kann auch auf Max Verstappen nicht machen, selbst wenn er doppelt so viel Talent hätte. Da ist, glaube ich, die Grenze der Physik dann erreicht. Wenn der Norris dann schon mit 60%, wie er selber gesagt hat, relativ easy in den 3,5 Sekunden Vorsprung rausfährt und dann, wenn er das Go bekommt, dann plötzlich über eine Sekunde schneller teilweise ist pro Runde und das Rennen nach Belieben dominiert, dann kannst du halt nichts machen. Hinten war eigentlich fast genauso ein großer Abstand zu allem, was da hintergekommen ist. Von daher hat man halt gesehen, er kann es noch und vor allem, er ist wahnsinnig konstant gefahren. Ich habe heute noch eine Statistik gesehen, also der ist ja wirklich im, ich glaube, 4-5 Zehntel-Bereich den kompletten letzten Stint, glaube ich, gefahren. Also er ist einfach eine Maschine weiterhin und an ihm liegt es nicht. Und ich glaube, man muss sich echt Sorgen machen jetzt aus McLaren-Perspektive so ein bisschen, dass das eigene Upgrade einschlägt und Red Bull weiterhin nicht wirklich zurechtkommt mit den Upgrades, die sie liefern, was ja bisher auch der Fall war. Nachdem Adrian Newey gegangen ist, da war es so ein bisschen mit der Herrlichkeit dahin. Was jetzt Verstappen aber wiederum ganz positiv stimmt, ist, er hat gesagt, wir haben jetzt ein paar Wochen Zeit bis Austin, wir haben eben die Möglichkeit, mehr Leistungen, ein besseres Gleichgewicht im Auto zu finden und dann eben wieder um Siege zu kämpfen und keine Punkte mehr zu verlieren. Und er hat auch gesagt, mit Rückblick auf Singapur, letztendlich haben wir heute einen Schritt nach vorne gemacht, wenn mir letzte Woche jemand gesagt hätte in Baku, dass wir Platz 2 erreichen, wäre ich glücklich damit gewesen. Also sehe ich das als sehr positiv für uns an. Und Sergio Perez, dem ich ja nur 5 und 10 Punkte gebe, klar, wenn er so weit hinter Max Verstappen landet, wird es schwierig, ihm da mehr zu geben. Der hat aber auch ein paar Sachen gesagt, wo auch wieder klar ist, dass es dann mit dem Auto schon große Probleme gibt, wenn man es sich so hin konfigurieren kann, wie man sich das eben wünscht. Und im letzten Rennen war eben Verstappen der Leidtragende, der überhaupt nicht im Auto zurechtgekommen ist. Jetzt ist wieder mal Perez. Ich wage zu behaupten, dass auch er eigentlich besser was rausholen könnte, selbst mit der Konfiguration. Aber es ist halt, wie es ist. Er hat gesagt, Start war super, hat 3 Plätze gut gemacht. Dann hat, er sagt da wir, meint natürlich in dem Moment dann schon das Team, es verpasst, einige Autos zu undercutten, beispielsweise eben der besagte Carlos Sainz bei Ferrari. Und er meinte, das war wirklich unglücklich. Dann wurde das Rennen schwierig und auch ziemlich frustrierend. Und ich glaube, wir haben ein bisschen bei der Strategie gepatzt. Ich hatte große Probleme mit dem Auto. Es hat sehr stark gebockt und das Gleichgewicht war einfach nicht richtig. Es hat sich nicht beruhigt. Es war unmöglich, hat er gesagt. Unmöglich war es, Franco Colapinto und Nico Hülkenberg zu überholen. Er sagt aber auch, wir verstehen, wo die Probleme liegen. Es gibt eine Lösung, aber diese Strecke war sehr schwierig für uns. Ist halt schade, dass er das halt mehr oder weniger drei Viertel der Rennen in den Post-Race-Interviews immer sagt und dann irgendwann denkt man sich halt, okay, schön und gut, glaube ich dir auch alles, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen Fahrer, der da mehr rausholt. Andererseits, manchmal kann man es sich nicht erklären, du hast so Leute wie Danny Ricciardo, die als künftige Weltmeister angesehen wurden und dann kommt der zu McLaren und gewinnt einmal in Monza, aber ansonsten gefühlt ist der Lichtjahre hinter seinem Teamkollegen drin, kommt partout nicht zurecht, wo du dich dann fragst, die sind so gut, das sind ja Top-Fahrer. Und dann kommen die mit so einem Auto nicht zurecht. Also es sind ja wirklich dann, es sind ja dann auch nur 0,5 Sekunden oder so dann pro Runde, die dann teilweise diesen Unterschied ausmachen. Aber es sind halt
Welten
in der Formel 1, ne? Und das summiert sich wieder gerne natürlich. Also, ja.
Brutal. Tja, ich mach's relativ kurz. Meine Punkte für die Red Bull-Piloten sind identisch zu deinen. Max Verstappen kriegt 10 von 10, Sergio Perez kriegt 5 von 10. Du hast es schon gesagt und ich würde gerne noch anfügen, Max Verstappen klammert sich wirklich an diese WM-Führung mit allem, was er hat. Auch wenn er wirklich eine Gurke hat, guck mir halt mal zurück nach Baku. Ja, da ist er trotzdem nicht irgendwie gerade mal Zehnter geworden, wie Perez jetzt, sondern ist doch weiter vorne gelandet. Hat sehr wenig Punkte nur eingebüßt auf Lando Norris. Und in dem Rennen, wo es halt semi-gut läuft, sage ich mal, da wird er halt Zweiter. Mit ein bisschen Glück natürlich, aber das ist auch das Glück des Tüchtigen dann. Und er managt seinen Vorsprung halt so gut es geht und wirft da einfach alles rein. Ne? Auch wenn Nico Rosberg vielleicht der Meinung ist, dass er daneben Kriegsschauplätze aufmacht, wenn er auf Pressekonferenzen sich mit der FIA anlegt. Ich denke, der Max ist fokussiert genug und im Rennauto liefert er sowieso immer einfach 110%. Sieht man. Und ja, Sergio Perez kam einfach am Ende an Nico Hülkenberg und Fernando Alonso nicht vorbei. Ich denke, mehr muss man dazu nicht sagen. Kam mit dem Setup überhaupt nicht zurecht. Man hatte auch viel rumgedoktert bei Red Bull am Wochenende. Hat vom Freitag auf Samstag, glaube ich, nochmal ziemlich massiv umgestellt. Max Verstappen war, auf Anhieb schnell mit dem neuen Setup. Sergio Perez braucht da wohl immer ein bisschen länger. Er kam auf jeden Fall nicht zurecht, auch im Rennen nicht. Traurige Vorstellung, finde ich das, ja. Eine Woche vorher noch in Baku wirklich auf Podiumskurs, hätte mit Glück vielleicht gewinnen können. Ein blöder Fehler dann am Ende, das hat natürlich zu null Punkten geführt, aber jetzt wieder komplett lost das ganze Wochenende, in Q2 ausgeschieden und dann im Rennen gerade mal ein Punkt geholt als Zehnter. Das ist wenig, das ist zu wenig, lieber Perez, aber gut. Schauen wir mal auf Piloten, die ein bisschen mehr zusammenbekommen haben am Wochenende.
Ja, klar. McLaren, Lando Norris, Pole Position on Platz 1, besser geht's nicht, war auch die ganze Zeit in Führung und Piastri, fünfter Platz in der Quali, dritter Platz im Rennen, der hat sich auch gut nach vorne gearbeitet. 10 Punkte für Norris, gibt's eigentlich keine Diskussion und 8 Punkte für Piastri, ist eigentlich schnell erklärt. Norris hat's eigentlich fast perfekt gemacht, vorne mit einem deutlich überlegenen Auto, muss man auch sagen, aber nach Belieben einfach weggefahren, hat das Rennen diktiert. So wie es ein Max Verstappen machen müsste, mit dem Mini-Abzug, dass Max Verstappen wahrscheinlich diese Wackler nicht drin gehabt hätte, denn zwei, dreimal war Norris schon wirklich gefährlich nah an der Wand dran, hat die teilweise auch geküsst, da hätte der Frontflügel oder schlimmer noch das linke Vorderrad auch mal ab sein können und dann hast du halt 0 Punkte und keine 25 und dann ist die WM eigentlich schon entschieden. So ist es weiterhin spannend und Piastri, der hätte sicherlich in der Quali noch ein bisschen mehr rausholen können, das wird er sich, oder hat er sich dann auch vorgeworfen dann nach dem Rennen. Aber auch er war super schnell unterwegs, logischerweise, hatte auch das Auto dazu und das Talent sowieso schon dreimal. Und hatte natürlich aber dann das Problem, dass er sich erstmal nach vorne kämpfen musste. Und dann ist dann halt dann am Ende ein relativ großer Abstand von der Distanz her zumindest, von den Positionen war es ja gar nicht so groß, zu Lando Norris dann die Konsequenz logischerweise. Aber insgesamt ein Top-Wochenende für McLaren und super Punkte wieder mal für beide Fahrer. Und auch hier muss man sagen, wieder zwei McLaren-Fahrer auf dem Podium. Ich glaube, das ist jetzt so langsam die Regel. Da kann Red Bull nur träumen davon.
Das ist tatsächlich richtig. Ich mache es auch hier relativ kurz. Lando Norris, klar, kann nur eine 10 von 10 sein. Kein fehlerfreies, aber trotzdem ein sehr beeindruckendes Wochenende vom Briten. Wir haben auch da in den Highlights schon eigentlich das meiste gesagt zu Lando Norris, was es zu sagen gibt. Ja. Diese zwei winzigen Fehler, die ihm passiert sind, gut, hätten böse enden können tatsächlich. Ich widerspreche dir an einem Punkt, auch Max Verstappen ist das schon passiert. Zum Beispiel in Miami dieses Jahr, da ist er in Führung liegend unbedrängt über diesen Poller gefahren das Auto beschädigt. Das hat Lando Norris erst seinen ersten Formel-1-Sieg ermöglicht. Vor einigen Monaten war das. Passiert selbst dem Besten. Und Lando Norris hat auch gesagt, es war gar nicht mal, dass er unkonzentriert war. Es war nur wahnsinnig schwer, weil der Wind sich auch permanent geändert hat. Muss man natürlich auch anerkennen, ja, das sind natürlich Hochhäuser, die da in Singapur stehen, relativ schmale Straßen, und wenn dich da eine Windböe aus der falschen Richtung erwischt, geht's schnell dahin. Es war für alle ziemlich schwer, alle haben gekämpft. Klar, als Führender ist man natürlich ein bisschen mehr im Fokus, vielleicht ist es einfach da mehr aufgefallen bei Lando Norris. Trotzdem, es hat geklappt, er war fokussiert, konzentriert und vor allem war er fest entschlossen, dieses Rennen nicht aus der Hand zu geben. Und denke, wenn er das weiter so durchzieht dieses Jahr und noch mehr solcher Vorstellungen zeigt, mir scheint, er hat jetzt alles beisammen, ja, er hat auch den Start gewonnen diesmal. Wenn er solche Leistungen noch am Fließband abrufen kann und sich hinter ihm vielleicht mal sein Teamkollege einreiht, der ein oder andere Ferrari-Pilot, dann wird das mit der WM vielleicht wirklich noch ganz, ganz spannend und eng. Das wünschen wir uns doch alle, ja, dass es bis zum letzten Rennen vielleicht spannend bleibt. Toi, 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 weiter so Lando Norris, gerne mehr davon. Bei Oscar Piastri, du hast es gerade schon gesagt, er hat am Samstag eigentlich alles verspielt. Seine Optimalrunde, wenn man seine drei besten Sektoren zusammenrechnet, hätte locker für Startreihe 1 gereicht. Dann wäre er vor Max Verstappen schon losgefahren und das Rennen wäre wahrscheinlich anders gelaufen. Mit ziemlicher Sicherheit hätten wir dann immer noch zwei McLaren-Piloten auf dem Podium, allerdings auf den Plätzen 1 und 2 gehabt. So musste sich Oscar Piastri dann mit einer alternativen Strategie behelfen. Er ist, wir haben es schon erwähnt, sehr, sehr, sehr lange auf dem Medium-Reifen geblieben, hat dann sehr spät auf Hard gewechselt, hatte dann natürlich deutlich frischere, bessere Reifen am Ende, konnte dann an den beiden Mercedes-Piloten einigermaßen problemlos vorbeiziehen. Aber Max Verstappen war dann schon zu diesem Zeitpunkt zu weit weg, den hat er nicht mehr bekommen. Somit Rang 3 am Ende für den Australier. Trotzdem sehr, sehr gutes Ergebnis, tolles Rennen gezeigt. Und wie wir bei Im Kreis Fragen gehört haben, ist eine Serie Held. Alle Rennrunden absolviert dieses Jahr. Toi, 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 weiter so.
So, und jetzt schauen wir uns mal die Im Kreis Fahrerwertung, die Durchschnittswertung an. Wer ist denn da auf Platz 1? Ich finde es spannend, nach drei Viertel der Saison. Das Podium von Singapur ist auch unser Podium sozusagen. Tja, bei den Durchschnittswertungen. Da ist Norris auf Platz 1, Verstappen auf 2 und Piastri auf 3. Und was mich fast ein bisschen überrascht, Norris ist auch relativ deutlich auf Platz 1. Also er hat eine Durchschnittswertung von 8,72, Verstappen 8,5 und Piastri 8,3. Also die sind auch da im Gleichschritt mehr oder weniger. Und die beiden Ferrari-Fahrer, Leclerc mit 8,13 und Sainz mit 8,11, auch sogenannte Even Stevens, wie du es immer so schön sagst. Und auch die einzigen Fahrer, jetzt diese Top 5, die eine Durchschnittspunktzahl von über 8 Punkten haben.
Tatsächlich, ja. Also die Top 5 sind auch bei uns wirklich deutlich vorne, muss man sagen. Es hat sich auch einiges verändert tatsächlich. Zur Saisonhälfte nach Silverstone haben wir diese Rechnung schon aufgemacht. Da lag Max Verstappen noch vorne zum Beispiel. Nico Hülkenberg hält sich immer noch wacker auf der 6 mit einer Durchschnittswertung von 7,88 Punkten bei uns. Auch erwähnenswert. Ebenso wie Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo, die beiden noch Teamkollegen, sind richtige Even Stevens. Liegen beide punktgleich auf Rang 13 in unserer Tabelle hier. 6,5 Durchschnittswertung. Also da sieht man mal, da ist gar nicht viel dazwischen. Ähnlich sieht es aus zwischen Gasly und Ocon. Gasly auf Rang 11, Ocon auf Platz 12, 6,80 für Pierre Gasly, 6,66, sehr diabolische Wertung für Esteban Ocon hier.
Das sagt man ihm auch so ein bisschen nach, zumindest zwischenzeitlich, dass er so ein Teufel sein soll.
Da wachsen ihm Hörnchen hier, ne?
Ja, ein Zeichen.
Am Ende der Tabelle ist es auch nochmal spannend. Sergio Perez hat sich ein bisschen nach vorne gearbeitet. Er war ja unter den schlechtesten drei noch zur Saisonhalbzeit bei uns. Mittlerweile liegt er auf Rang 16 mit einer Durchschnittswertung von 5,94. Am Ende haben wir Joe Garnier auf Platz 20 mit 4,86 Punkten. Der einzige Pilot übrigens, der eine Durchschnittswertung von unter 5 hat. Logan Sargeant haben wir hier noch drin. Der hat zwar nur 14 von 18 Rennen absolviert dieses Jahr, ist aber eine, Sample-Masse hier, die es uns erlaubt, da eine aussagekräftige Durchschnittswertung heranzuziehen. 5,07 ist seine Punktzahl, Rang 19 für ihn. Und gar nicht so überraschend, gerade nach dem, was wir heute erzählt haben, Lance Stroll liegt auf Rang 18 mit nur 5,5 Punkten im Durchschnitt. Der muss sich mal ein bisschen dranhalten, der Kollege.
Ja, vor allem, weil sein Teamkollege Alonso auf Platz 9 ist mit 7,30, also eine ganze Ecke besser performt. Und dass er auch immer wieder gesagt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wenn ihr uns regelmäßig zuschaut und zuhört, habt ihr es wahrscheinlich aber schon auf dem Schirm. Wir versuchen hier natürlich auch immer, das Auto mit einzubeziehen. Das heißt, wir werden jetzt nicht automatisch jemandem schlechte Wertung geben, weil er halt irgendwie auf Platz 15, 16 oder weiter hinten gelandet ist, sondern wir versuchen das schon immer wieder so ein bisschen mit einzukalkulieren. Nichtsdestotrotz, als Joe hast du es natürlich schwer, wenn du jetzt regelmäßig, und das ist dann meistens der Fall von Bottas, ich will es nicht sagen gebügelt wirst, aber halt auf jeden Fall hinter ihm gelassen wirst, dann hast du dann halt auch bei einem Team, das so viel schlechter ist als alle anderen, dann eigentlich hauptsächlich den Teamkollegen als Referenzpunkt, und dann wird es halt schwierig mit einer besseren Wertung. Bottas, das hatten wir am Anfang der Folge auch gesagt, der hat ja vielleicht demnächst einen unterschriftsreifen Vertrag vorlegen von Audi, beziehungsweise halt eben jetzt auch sauber. Das würde auch so ein bisschen darauf hindeuten, was wir hier sehen, dass er eigentlich aus dem Gegebenen recht viel macht und auch ein erfahrener Fahrer ist und wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Geld verlangt, weil er jetzt wahrscheinlich in seinen letzten Kimi-Jahren sozusagen ist und das einfach nur noch aus Jux und Dollerei macht.
Er ist jetzt Werbeikone und scheffelt da wahrscheinlich genug Geld. Ja. Nicht zuletzt in Australien. Sehr schön. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, wir haben alles erzählt zum Grand Prix in Singapur. Durchschnittliches Rennen, sage ich mal. Trotzdem viele interessante Erkenntnisse, einige spannende Wertungen. Sagt uns auf jeden Fall, ob ihr mit uns d'accord geht, ob wir irgendwo total daneben lagen, was ihr so gewertet hättet. Ein User hat auf YouTube neulich tatsächlich unter unserem letzten Bewertungsvideo auch eine komplette Bewertung aller 20 Piloten abgegeben mit einem kurzen Text dazu.
Vielen
Respekt
Dank dazu.
Respekt an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal. Das hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Wir waren uns auch da nicht in allen Punkten einig, aber das müssen wir auch gar nicht. Das ist ja subjektiv und jeder darf eine Meinung haben, solange er die A schlüssig begründet, so wie wir das hier auch versuchen immer für euch, und solange eine Wortwahl an den Tag legt, die nicht diskriminierend ist oder ähnliches, sind wir da total fein damit und freuen uns wirklich über jeden Kommentar. Danke, danke, danke dafür, und ich würde sagen, die Formel 1 verabschiedet sich jetzt in eine längere Pause. Wir natürlich nicht. Wir bleiben fleißig am Ball und werden auch weiterhin für euch einige spannende Specials und den ein oder anderen Newsflash machen. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Parallel arbeiten auch wir natürlich an Upgrades für im Kreisfahren hier, für den Podcast. Immer auf dem Weg nach oben. Still we rise.
So sieht's aus. Und ihr könnt euch wirklich auf schöne Specials freuen jetzt in der Formel 1 freien Zeit bis Austin. Da geht es zum Beispiel um einige Teams, die vielleicht in den nächsten Jahren den Einstieg in die Formel 1 vorbereiten. Und das sind wirklich interessante Dinge dabei. Also freut euch, lasst ein Abo da. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut oder zuhört. Bis dann, macht's gut.
Macht's gut, servus.